Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2016. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Oliver Bäte übergeben. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie so früh unsere Gäste sind für unsere Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres. Herr Wemmer und ich werden Sie jetzt gleich durch die Ergebnisse führen und stehen dann für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich würde gerne das allererste Schaubild in unserer Präsentation mit der Seite 2 kurz mit Ihnen besprechen. Hier in München regnet es gerade. Wenn man so auf unsere Zahlen guckt, dann passt das Wetter so ein bisschen zu dem zweiten Quartal. Und zwar haben wir, wenn wir uns die Umsätze angucken, ein Ergebnis gehabt von 64,8 Milliarden Euro. Das liegt etwa 4,7% unter dem Vorjahresquartal. Hier ist insbesondere ein Rückgang in den Umsätzen der Leben- und Krankenversicherung zu verzeichnen. Und der reflektiert jetzt nicht Schwäche im Geschäft, sondern im Gegenteil. Wir werden gleich darüber reden, dass ökonomische Realität und Buchhaltung nicht so richtig zusammenpassen. Die weiter fortgesetzte Umbau unseres Lebensversicherungsgeschäfts in zukunftsfähige Produkte. Also wir sind in diesem Segment sehr einverstanden mit dem Umsatzrückgang. Auf der Operating Profit Seite liegen wir im Moment bei knapp 50% unseres Zielwertes. Zielwert heißt der sogenannte Midpoint beim Operating Profit Outlook, den wir fürs Jahr gegeben haben, von 10,5 Milliarden. Das operative Ergebnis lag bei 5,1 Milliarden und dabei hatten wir im wahrsten Sinne des Wortes ein verhageltes Quartal, zweites Quartal. Wir haben mehr als 500 Millionen Auswirkungen gehabt im Ergebnis durch Naturkatastrophen und Wetterereignisse, nachdem wir jetzt jahrelang nichts gesehen haben. Auch das kann man finanztechnisch bedauern. Für unsere Kunden haben wir hier das getan, wofür wir da sind, nämlich die Schäden bezahlt und haben dafür sehr gutes Feedback bekommen, weil wir das gut und schnell gemacht hat. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, in Frankreich und auch in Benelux für ihre tolle Leistung, denn das waren viele, viele, viele tausend Schäden in sehr kurzer Zeit und immer wieder. Und das Wetter, wie wir ja gerade sehen, wird auch nicht besser. Wo sitzen wir beim Jahresüberschuss? Wir liegen im Moment bei 50% des Ergebnisses des Vorjahres, 3,3 Milliarden. Liegt das und die sogenannte Überraschung liegt, wenn man so will, daran, dass wir uns entschieden haben, beziehungsweise aus den Anforderungen der Buchhaltung herauskommt, dass wir Korea jetzt schon im zweiten Quartal abschreiben. Herr Wemmer hatte im ersten Quartal ja bereits angekündigt, dass wir den Jahresüberschuss mit etwa 350 Millionen Euro belasten. Die Zahl, die er Ihnen gleich erklären wird, passt genau dazu. Also wir haben uns dem angepasst, was wir gesagt haben und das Ergebnis bereinigen. Wir werden auch in Zukunft, wenn es darum geht, Altlasten zu bereinigen, konsequent das abbilden. Das ist aber auch eine reine buchhalterische Sicht auf anderen Dimensionen, wie zum Beispiel Solvenz, werden wir in den nächsten Quartalen hoffentlich sehen, wirkt sich diese Entscheidung dann positiv aus. Vor diesem Hintergrund sind wir fest davon überzeugt, dass es die typische Volatilität, die Sie finden. Wir managen ja die Allianz nicht aufs Quartal, sondern langfristige Zeiten. Und deswegen bestätigen wir unseren Operating Profit Outlook mit den 10,5 plus minus 500. Wir sind also fest davon überzeugt, dass wir den Midpoint unseres Outlooks erreichen können. Ich würde auch noch erwähnen wollen, dass wir weiter konsequent daran arbeiten, dass die Allianz ein zuverlässiger Partner und ein stark kapitalisierter Partner in unserer Industrie und für unsere Kunden bleibt, mit 186% Solvency II-Quote, die übrigens den geplanten Abgang von Korea noch nicht berücksichtigt, also ansonsten wären die Zahlen noch erheblich besser. Ein sehr starkes Ergebnis, denn wir befinden uns in einem unglaublich schwierigen, finanztechnisch schwierigen Umfeld mit einem All-Time-Low, wie man im Englischen sagen würde, was das Thema Zinsen angeht. Also wenn man in einer solchen Zinsumgebung eine so starke Solvenz aufweisen kann, dann ist das schon ein bemerkenswertes Kennzeichen. Und wichtig im Quervergleich mit anderen Institutionen ist, dass die Allianz ja sehr konservativ mit dem Thema Solvency II-Quoten umgeht. Das war es eigentlich schon, meine Damen und Herren, an einführende Bemerkungen. Ich übergebe jetzt an Herrn Wemmer und wir freuen uns beide später auf Ihre Fragen.
Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Call. Ich werde Sie durch einige wichtige Seiten der Präsentation durchführen, damit wir noch Zeit für die Fragerunde haben. Ich fange auf Seite 3 an. Kurze Erinnerung, wir haben ja von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, kein offizielles erstes und drittes Quartal mehr zu publizieren. Das heißt, das Halbjahresergebnis ist sozusagen der erste Zwischenbericht, den wir auch mit einem Finanzzwischenbericht dokumentieren. Ich werde darum ganz kurz die Halbjahreszahlen nochmal zusammenfassen. Herr Bäte hat, glaube ich, schon das Wesentliche gesagt. Denn den Umsatz erwähne ich jetzt nicht mehr. Operating Profit mit 5,1 Milliarden entspricht halt den 49% von unserem Zielwert. Unser Net Income gegenüber dem Vorjahr ist 3,3 Milliarden, 14,5% runter auf den 6 Monaten. Vorwiegend 352 Millionen Korea, Abschreibung und Umklassifizierung plus einige Aktienabschreibungen zum Quartalsende jetzt im Juni aufgrund der Brexit-Volatilität, werde ich aber nachher nochmal genauer erläutern. Unser Combined Ratio mit 94,99, ein sehr gutes Halbjahres-Combined Ratio, aber eben sehr unterschiedliches Bild. Wir hatten eben ein naturkatastrophenfreies erstes Quartal und im zweiten Quartal haben wir die Naturkatastrophen des ersten Quartals nachgeholt, dass wir jetzt im Halbjahr eigentlich insgesamt auf einem durchaus normalen Naturkatastrophenniveau liegen. Sehr erfreulich, Life and Health, New Business Marge, trotz des schwierigen Zinsumfelds haben wir hier die Steigerung, die wir durch den strategischen Mix Change erreichen wollen, erreicht. Asset Management ist in einer Stabilisierungsphase. Wenn man auf die Zahlen im Detail schaut, zweites Quartal Operating Profit höher als im ersten Quartal, Cost-Income-Ratio bei PIMCO im zweiten Quartal 2 Punkte unterm ersten Quartal. So, jetzt würde ich dann auf die zweiten Quartalsdetails eingehen. Seite 5. Das, was ich gerade erklärt habe in unserem strategischen Fokus, dieses Quartal Fokus auf Life and Health, Stabilisierung, Asset Management, P&C von großen Einmalschäden im zweiten Quartal getroffen, ist auf dem Bild der Operating Profit Entwicklung klar zu sehen. Wir liegen halt 17% unter dem Vorjahr und ich denke, das ist eine normale Volatilität für den weltgrößten P&C-Versicherer. In den Revenues liegen wir zwar in absoluten Zahlen auch im zweiten Quartal im Minus, aber das interne Wachstum liegt bei plus 0,4%, wenn wir Währungsveränderungen rausnehmen und auch inorganische Zu- und Abgänge. Damit sind wir auch im Leben mit unserer neuen Geschäftsstrategie, wird der Abstand zum alten Geschäftsvolumen kleiner. Wir verbessern uns also nicht nur im Mix, sondern auch wieder im Volumen. Die Strategie greift in allen Aspekten. Wenn wir jetzt auf die Bilanz zugehen, das ist, glaube ich, in dem schwierigen Jahr 16 mit ersten Quartal mit hohen Turbulenzen an den Aktienmärkten, zweites Quartal mit der angekündigten Brexit-Referendum, wo es ja erst sehr viel Skepsis gab, dann Optimismus und dann hatten die Skeptiker im Endeffekt doch recht, mussten wir sehr viel Volatilität meistern. Darum ist unser Fokus gewesen, dass unsere Solvency II Kapitalisierung Ende des Quartals unbeschadet aus den ganzen Veränderungen herauskommt und wir haben im zweiten Quartal die 186 unverändert gehalten. Sie sehen auch an Shareholders Equity, die Zahl ist quasi unverändert zum ersten Quartal. Unsere nicht realisierten Gewinne und Verluste sind sind gestiegen. Das kommt natürlich von den Bondanlagen. Wenn die EZB Unternehmensanleihen kauft, hat das zwei Effekte. Zum ersten gehen die Basiszinsen weiter runter. Die Swap-Kurven sind, Euro-Swap-Kurven sind auf einem historischen Niedrigpunkt, aber auch die Credit Spreads, der zweite Maßstab für Risiko im Anleihemarkt, sind auf historischen Tiefpunkten. Beides führt dazu, dass dann die nicht realisierten Gewinne steigern. Unsere nicht realisierten Gewinne auf den Aktienbestand sind gleich geblieben. Allerdings hat die Brexit-Volatilität zu sehr viel Turbulenz an den Aktienmärkten geführt. Das heißt, auch wenn der DAX Ende des Quartals sich kaum bewegt hatte, so sind einzelne Titel entweder nach oben oder nach unten gegangen. Und die nach unten gegangen sind, die haben wir abschreiben müssen nach den Regeln. Die nach oben gegangen sind, die haben keine Auswirkung in einer Gewinn- und Verlustrechnung. Insofern haben wir im zweiten Quartal brutto über eine Milliarde oder rund eine Milliarde Abschreibungen auf Aktien gehabt. Das ist teilweise im Lebenssegment verarbeitet und im außerhalb des Lebenssegments hat es uns 230, 240 Millionen zusätzliche Verluste gebracht. Gut, wenn wir dann, ich glaube, die Details der Solvency-Bewegung, die lasse ich jetzt mal aus und ich gehe lieber, verbringe ich ein bisschen Zeit auf dem P&C-Segment, Seite 11. Wenn wir die Wachstum sehen, liegt das zugrunde liegende Wachstum im zweiten Quartal hat sich netto auf 3,7% erhöht. Das ist oberhalb des ersten Quartals und ist für uns ein sehr starkes organisches Wachstum. Und wenn Sie schauen im Detail, welche Länder beigetragen haben, dann sind bei den großen Ländern sind Frankreich und Deutschland die Stützen des Wachstums. Und dann haben wir eben noch die mittelgroßen wäre dann Allianz Worldwide Partners, die Türkei und bei den kleineren ist Argentinien besonders zu erwähnen, wo wir ja auch in einer Korrektur sind, wo wir durch Preiserhöhungen halt die Verluste der Vorjahre auch ausgleichen müssen. Wenn wir die Märkte, in denen die Preise deutlich schwächer sind, sehen Sie auch, dass unser Volumen nicht steigt. Da gehört Italien dazu. Das ist vor allen Dingen die Preisreduktionen im Autogeschäft, aber auch in der Kreditversicherung und im Großkundengeschäft müssen wir bei den Zeichnungen vorsichtig sein, weil nicht mehr alle Preise auch Gewinne versprechen. Seite 13 ist die Entwicklung des Combined Ratios. Das ist wo die Analysten sich eine bessere Zahl erhofft hatten für das zweite Quartal. Wir mussten aber neben den 500 Millionen Naturkatastrophen, und Naturkatastrophen heißt im zweiten Quartal einmal die Sommer- und Frühjahrswetterereignisse, die wir ja alle selbst sehen konnten, Deutschland, Frankreich, Belgien, Holland, aber auch Hagelstürme in Texas und nicht zu vergessen das große Wildfire in Kanada. Zusätzlich hatten wir eine gestiegene Frequenz von Großschäden, Deutschland, Frankreich und auch AGCS. Und weiterhin, da man unter der Kategorie Naturkatastrophe immer nur größere Ereignisse zusammenfasst, kommt noch eine Vielzahl von kleinen Wetterereignissen hinzu. Insofern könnten Sie zu der Naturkatastrophen 4,4% bis zu 2% Punkte andere Volatilitäten hinzurechnen. Und das erklärt zum größten Teil den Anstieg unserer Schadenquote im zweiten Quartal. Die beunruhigt uns daher auch nicht, sondern wird sich schon wieder normalisieren. Seite 15 gibt Ihnen eine Übersicht der Einzelentwicklung pro Land. Die ist, glaube ich, sehr gut zum Eigenstudium geeignet. Und dann würde ich auf Seite 17 überleiten. Trotz des schwierigen Kapitalmarkt können wir unsere Wiederanlage auch im zweiten Quartal noch bei rund 2 Prozentpunkten halten. Diese Zahl wird natürlich weiter unter Druck kommen, da die Zinsen, wie ich eben gesagt habe, Basiszins und auch Credit Spreads weiter nach unten zeigen im Juli, August. Jetzt zum Lebensgeschäft. Seite 19 gibt Ihnen den Überblick über unseren Neugeschäftsmix. Das ist eigentlich vom Management die Lieblingsseite im zweiten Quartal, weil wir wirklich den Fokus im Neugeschäft und welche Produkte können wir in diesem Niedrigzinsumfeld verkaufen, in die Tat umgesetzt haben. Diese mittlere Kategorie kapitaleffiziente Produkte, die auf 42% Anteil gestiegen ist, ist hier der wesentliche Beitrag. Und die zwei Hauptvertreter dieser Produktkategorie ist einmal Perspektive in Deutschland mit den verschiedenen Varianten dieses Produktes plus unser Fixed Index Annuity Business in den USA. Das sind die Hauptstützen dieser Produktkategorie. Und in beiden Ländern können Sie auch auf der rechten Seite sehen, sind wir nicht nur im Mix in die richtige Richtung unterwegs, sondern auch unser Neugeschäftsvolumen geht wieder stark nach oben. Wir haben übrigens mit der Umgliederung von Korea von operativ in nicht operative Gesellschaft, weil der Verkauf sich wohl in den nächsten Monaten realisieren wird, haben wir in den operativen Zahlen darum Korea nicht mehr enthalten, damit auch nicht im Neugeschäft. Das operative Ergebnis in Leben hat sich leicht erhöht. Das ist in erster Linie die Investmentmargen. Die anderen Zahlen gleichen sich im Wesentlichen aus. Wir hatten letztes Jahr in 15 im zweiten Quartal noch einen Verlust für Korea zu verbuchen von 94 Millionen. Darum liegen wir jetzt im zweiten Quartal 16 bei 1 Milliarde. Das ist, glaube ich, ein sehr stolzes Ergebnis für ein Quartal im jetzigen Zinsumfeld. Unser New Business Value, Seite 23, mit den Steigerungen der New Business Marge und den Erfolgen im Volumen hat sich auch sehr schön entwickelt und ist insbesondere, glaube ich, wo das Lebenssegment so stark in der öffentlichen Beobachtung steht und alle sich immer Sorgen machen, dass die Lebensversicherer weder als Sicherheit noch als Gewinnlieferanten für die Aktionäre ein langes Leben vor sich haben, glaube ich, beweisen wir, dass das Gegenteil der Fall ist und sich das Lebensgeschäft bester Gesundheit erfreut. Seite 25 ist immer unsere Nachweisseite, dass wir die Garantien auch weiterhin voll befriedigen können und auch noch Gewinnbeteiligung und Marge für den Aktionär übrig bleibt. Und damit komme ich schon zum Asset Management Geschäft. Die Assets under Management sind 5 Prozentpunkte gestiegen. Hier sind wir unterstützt worden, einmal nochmal vom Dollarkurs, der zum Quartalsende einen kleinen Sprung gemacht hat. Aber auch die Niedrigzinsen führen zu höheren Bewertungen bei den Bonds. Und unter ASA verbirgt sich die Erstintegration von rund 30 Milliarden Assets under Management der Akquisition Rogge, die wir zum 1. Juni in die Bücher genommen haben. Und während bei den Seite 29 die Einnahmen aus dem Asset Management Geschäft sind durch die Abflüsse bei PIMCO in den letzten 4 Quartalen und auch jetzt im zweiten Quartal, das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen, die Abflüsse bei PIMCO waren 18 Milliarden im zweiten Quartal. Wir bleiben aber fest bei unserer Aussage, dass wir fürs zweite Halbjahr 2016 eine flache Entwicklung bei PIMCO erwarten, das heißt ungefähr eine Null bei der Summe aus Zuflüssen und Abflüssen. Die Gebühreneinnahmen bei PIMCO sind weiter runter, das ist eben eine Folge der Abflüsse, aber wenn Sie auf die Seite 31 gehen, mit 498 Millionen Euro Operating Profit ist unser Ergebnis im Asset Management Segment 8% höher als im ersten Quartal. Und PIMCO hat dazu beigetragen, PIMCOs Cost-Income-Ratio hat sich gegenüber dem ersten Quartal um 2 Punkte verbessert. Allianz Global Investors hält auch das Vorjahresergebnis. Bei Allianz Global Investors, bei AGI, sind wir natürlich immer abhängig von den Aktienmärkten, da wir ja hier nicht eben vorwiegend Fixed Income, also Anleihen haben, sondern aktive Aktienanlagen. Da würden wir dann auch erwarten, dass wir jetzt in den aktuellen Monaten wieder höhere Einnahmen durch die Börsenbewegung haben. Unser Corporate Segment ziemlich unverändert, nichts Erwähnenswertes zu berichten. Und damit komme ich schon zur Überleitung operatives Ergebnis zu Reingewinn. Wie gesagt, knapp 2,4 Milliarden operatives Ergebnis im Quartal. Die realisierten Gewinne weniger als im Vorjahr. Die Impairments von 380 Millionen muss man halt aufteilen in die zwei Kategorien. Was kommt von den Aktienmärkten? Was ist die Abschreibung auf Korea? Das ist technisch etwas kompliziert. Die 352 Millionen Verlust von Korea teilen sich halt auf in eine Abschreibung gemäß Accounting-Regeln und einer Reklassifizierung. Und damit kommen wir insgesamt netto auf ein Shareholders Net Income von 1 Milliarde. Das ist die Hälfte vom Vorjahr. Aber insgesamt, wie Sie ja gesehen haben, im Halbjahr liegen wir ziemlich genau auf dem 50% Wert vom Vorjahr. Und wir sind da optimistisch, dass das zweite Halbjahr uns erlaubt, an die Erfolge der letzten Jahre sehr gut anzuschließen. Seite 37 gibt Ihnen den Überblick, wo wir 2018 enden wollen. Und dieser Ausblick ist auch unverändert. Und ich möchte hier noch hinweisen, wir haben in dem 6-Monats-Ergebnis ein ROE von 12% erzielt, also 6% aufs Jahr gerechnet, 12%. Damit liegen wir am oberen Ende der meisten großen Finanzinstitute. Das heißt, die Allianz ist, glaube ich, auch mit einem schwachen Quartal immer noch sehr, sehr profitabel. Und damit, glaube ich, können wir zur Fragerunde überleiten.
Ja, klasse. Dankeschön, Herr Wemmer. Das war in bewährter Qualität. So, jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen, meine Damen und Herren.
Danke. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unser Gerät erreichen kann. Wir bitten Sie zu beachten, dass während Sie Ihre Frage stellen, Ihre Leitung permanent geöffnet sein wird und erst wieder stumm geschaltet wird, wenn sie zum nächsten Fragestellenden übergangen wird. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, für ihre Frage zu signalisieren. Wir nehmen nun unsere erste Frage. Michael Fleming, Börsenzeitung, bitteschön.
Ja, guten Tag, Herr Bäte, Herr Wemmer. Ich hätte 4 Fragen zu 2 Themenkomplexen, und zwar zu den Themenkomplexen geopolitische Lage erstens und zweitens PIMCO. Zur Lage allgemein in der Türkei sind Sie stark gewachsen im Schadenunfallgeschäft im ersten Halbjahr. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung in dem Land, sowohl allgemein politisch als auch in der Auswirkung auf die Allianz? Dann die zweite Teilfrage zur Geopolitik. Es gibt ein geopolitisches, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, Kuddelmuddel, das zunimmt. Wie kann sich denn die Allianz auf dieses veränderte Umfeld einstellen? Gibt es da grundsätzliche Überlegungen, wie man das macht, oder muss man jeweils ad hoc reagieren? Der zweite Themenkomplex PIMCO. Herr Wemmer, Sie hatten darauf hingewiesen, die Abschlüsse im zweiten Quartal waren 18 Milliarden Euro. Im ersten Quartal waren es nur 10 Milliarden Euro. Das hat sich also beschleunigt. Woher kommt Ihre Zuversicht, im zweiten Halbjahr da flach zu laufen? Und die zweite Teilfrage dazu, Sie hatten darauf hingewiesen, bei PIMCO die Cost-Income-Ratio bei 62%. Gilt da weiterhin das Ziel, unter 60% zu kommen, und reichen dafür die ergriffenen Maßnahmen aus, oder muss man nochmal nachlegen? Dankeschön.
Ja, Herr Flemig, vielen Dank für Ihre Fragen. Hier mal die ersten zwei, und dann hatten Sie Herrn Wimmer gefragt, um es noch zu ergänzen, wir werfen uns hier die Bälle zu. Also zum Thema Türkei. Wir verfolgen natürlich als Marktführer die Entwicklung in der Türkei sehr, sehr zeitnah und intensiv, insbesondere weil wir viele Mitarbeiter und Kunden in diesem Land haben, deren Wohl uns sehr am Herzen liegt. Und wir haben auch jetzt in der Krise, die es dort gegeben hat, vor allem uns darum gekümmert, dass unsere Mitarbeiter sicher sind und unsere Kunden unterstützen können. Das war nicht so ganz selbstverständlich, weil zum Beispiel in Istanbul, wo unsere Zentrale ist, die Straßen mal gesperrt waren. Und wir können Gott sei Dank sagen, dass alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlauf sind und jeden Tag zur Arbeit kommen können. Zweitens hatten wir diverse Schäden natürlich im Rahmen des Putsches, die wir alle innerhalb weniger Stunden aufnehmen und regulieren konnten. Wir haben uns da so einen besonderen Anstrengungen unterworfen, damit wir da helfen können. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir machen müssen. Was das Thema Geschäft angeht, verlassen wir uns darauf, dass die Regierung weiß, dass sie einiges tun muss, damit die Wirtschaft weiter am Leben bleibt. Das wirtschaftliche Wachstum war ja angestrebt für 3%. Derzeit können wir die Folgen noch nicht absehen. Es gibt sehr, sehr viel Spekulation, was passiert. Zweifellos stellt auch der gescheiterte Putsch und die Reaktion einen signifikanten Vertrauensschock dar. Das haben wir ja auch an dem Thema Rating gesehen. Aber man darf das auch nicht, ehrlich gesagt, von aus der Distanz immer ins Negative reden. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir dem Land, so gut es geht, helfen auf der wirtschaftlichen Seite und vor allen Dingen den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Also da gibt es 80 Millionen Menschen, die weiter ein ordentliches Leben führen wollen, und denen wollen wir und werden wir helfen. Das Thema Wirtschaftsklima und Investitionstätigkeit ist wichtig. Die Türkei ist ja angewiesen auf, im Englischen sagt man, Foreign Direct Investment, das heißt Investitionen und Kapital von außen. Und durch die veränderte Beurteilung der Bonität, zum Beispiel durch Standard & Poor's, wird das für die Regierung nicht so leicht, und sie muss sich jetzt relativ klar dazu äußern, wie sie sicherstellen möchte, dass weiter Investitionen ins Land erfolgen sollen, erfolgen können. Wir, was unser Geschäft angeht, fühlen uns sehr gut aufgestellt, und wir haben auch jetzt nach den letzten Tagen und Wochen keinerlei Anlass, davon auszugehen, dass es jetzt kurzfristig massive Disruptionen gibt. Im Gegenteil, wir sind sehr, sehr solide aufgestellt in dem Wettbewerbsumfeld, sowohl von der Bilanz als auch von den operativen Fähigkeiten, und das ist das Allerwichtigste. Die zweite Frage, Sie haben eben von dem Thema Kuddelmuddel gesprochen. Das ist sicherlich richtig. Als wir letztes Jahr uns getroffen haben zu unserem Kapitalmarkttag, haben die wenigsten von uns, glaube ich, mit dem Thema Brexit gerechnet. Die wenigsten haben damit gerechnet, dass wir eine Anschlagsserie sehen würden in Europa, wie wir sie gesehen haben, die auch bis hier nach München durchgeschlagen ist, oder eben ein Putschversuch in der Türkei. Aber das ist einfach die Realität, meine Damen und Herren, auf die müssen wir uns einstellen. Was heißt das für die Allianz? Das Allerwichtigste ist, dass es keine Frage geben darf zur Solidität ihrer Allianz. Es darf keine Frage geben, ob wir in der Lage sind, unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Und deswegen, Herr Wemmer hat es eben sehr schön beschrieben, achten wir darauf, dass unsere Solvenz stark ist und stark bleibt. Ja, und deswegen entscheiden wir uns auch konsequent, aus Geschäften auszusteigen jetzt, wie das Lebenportfolio in Korea oder das Portfolio in Taiwan, wo nachhaltig die Profitabilität nicht gesichert ist und wir sicherstellen müssen, dass wir die Substanz der Allianz nicht bestätigen und die Solvenzvolatilität vor allen Dingen reduzieren. Das ist eines der wichtigsten Ziele. Wir sind natürlich gegenüber dem Kapitalmarkt exponiert, historisch sehr stark gegenüber Zinsbewegungen gegeben, wo die Zinslandschaft heute ist. Und das heißt, niedrigere Zinsen für längere Zeiträume müssen wir aus dem Zinsrisiko raus. Und wie Herr Wemmer eben sehr gut beschrieben hat, sehen Sie die enormen Fortschritte, die wir dabei machen in sehr, sehr kurzer Zeit. Bitte nicht vergessen, wir haben fast 500 Milliarden Euro Lebensreserven in unserer Bilanz, die wir hier bewegen. Darauf konzentrieren wir uns. Also das Thema Solidität ist wichtig und weniger anfällig sein für Schwankungen ist das Zweite. Und das Dritte ist ganz einfach für unsere Kundinnen und Kunden da sein. Wir haben nicht umsonst letztes Jahr gesagt, im Rahmen unserer Erneuerungsagenda, das Wichtigste, was wir zu erfüllen haben, sind Versprechen gegenüber unseren Kunden, nicht nur gegenüber unseren Aktionären und Mitarbeitern. Das heißt, es zeigt sich insbesondere jetzt in den Krisen, dass die Menschen sehr, sehr viel mehr Sorge haben um ihre Zukunft, sehr viel mehr Angst. Und in solchen Zeiten müssen Sie wissen, bei der Allianz, da bin ich sicher. Zum Thema PIMCO gebe ich jetzt an Herrn
Wemmer. Erlauben Sie eine kurze Nachfrage, Herr Bäthe?
Ja.
Ihre Antwort, Stichwort Solidität, hörte sich so ein bisschen an, als würde man auf eine Finanzkrise reagieren und nicht auf eine politische Krise. Also die Annahme ist ja, dass Nationalismus zunimmt. Erfordert das noch eine andere Antwort oder ist es damit getan ausreichend?
Na, das weiß ich nicht. Also erstens sehen wir jetzt ja im Moment so ein bisschen so eine Rückabwicklung der Globalisierung. Und das ist für viele rein global Aufgestellte zum Beispiel Handelsgeschäfte schwierig. Wir sind ja aber als Versicherer in mehr als 60 Ländern sehr stark lokal verdrahtet, in den lokalen Gemeinschaften verankert und operieren schon seit vielen, vielen Jahren in sehr schwierigen Umgebungen. Nehmen wir mal das Thema Ungarn. Ja, das ist ja nur wirklich nicht leicht, sich da zu bewegen. Wie gesagt, jetzt in der Türkei, wo wir sehr stark sind, wir sind auch in anderen Ländern, die immer wieder lokale Krisen hatten, engagiert. Für uns ist das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber täglich Brot. Wir sind seit über 100 Jahren in Westafrika unterwegs, wachsen da jedes Jahr zweistellig, haben nie Korruptionsprobleme gehabt, haben nie Themen mit Umstürzen gehabt und waren immer für unsere Kunden da. Und so wollen wir das auch in Zukunft halten. Also wir halten diese Volatilität für normal. Ich glaube nur, das Internet sorgt dafür und die Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren, dass das wie ein Tsunami geht in unsere Gefühlswelt. Aber die Allianz lebt in dieser Welt schon 126 Jahre und glaube ich, sehr erfolgreich.
Gut, herzlichen Dank.
Herr Fleming, PIMCO, ja, auch die 18 Milliarden irritieren uns jetzt nicht, denn als wir im Mai die ersten Quartale kommuniziert haben, habe ich die Zahl schon weitgehend gewusst. Weil wir haben, die 18 Milliarden gliedern sich in 17 Milliarden von einem Einzelkunden, der Anfang April sein Geld abgezogen hatte, weil er das Geld dringend für andere Dinge brauchte. Und der Rest des Quartals über alle Kunden ist netto Zu- und Abflüsse 1 Milliarde. Das finde ich eigentlich ein sehr gutes Quartalsergebnis. Und zeigt, dass wir auf dem Kurs sind. Die Zuflüsse sind sehr stabil in den letzten Monaten. Das heißt, wenn wir die Abflüsse weiter in die richtige Richtung bringen, glaube ich, ist die Null in Greifweite. Den Juli haben wir mit +1 abgeschlossen. Also glaube ich, ist die Sache durchaus realistisch.
Gut, danke. Da waren noch die Kosten offen. Cost-Income-Ratio
62%. Cost-Income-Ratio 62% ist, wir haben beim Kostenabbau der Nicht-Personalkosten große Fortschritte gemacht. Das ist, können Sie auf dem Chart sehen, da ist diese Position Non-Personal. Das ist der Abbau der Nicht-Personalkosten und dann hat PIMCO ja weiterhin auch noch im Juni eine Bekanntgabe gemacht für einen kleineren, mittelgroßen Personalabbau. Das wird sich dann positiv im dritten Quartal niederschlagen. Also sind wir auch im Cost-Income-Ratio in der richtigen Richtung unterwegs. Wir haben immer noch Rückstellungen für dieses spezielle Retention-Programm. Das macht immer noch 0,9 Punkte im Cost-Income-Ratio von PIMCO aus. Das heißt, wenn ich das jetzt mal rausnehme, ist PIMCO im Moment bei 61,1 Cost-Income-Ratio. Das heißt, unsere Zielgröße 60 ist durchaus wieder in Greifweite.
Herzlichen Dank.
Sehr gut. Meine Damen und Herren, wir nehmen unsere nächste Frage. Steffen Weyer von der DPA, bitteschön.
Guten Morgen, Herr Bäte. Guten Morgen, Herr Wemmer. Ich habe noch drei Fragen. Zum einen, Analysten erwarten beim operativen Gewinn in diesem Jahr noch 10,8 Milliarden. Das ist zumindest der Stand der Schätzung der letzten Tage. Sie sind zuversichtlich für 10,5, also die Mitte. Ist die 10,8 noch realistisch? Muss dazu irgendwas ganz toll laufen? Oder wie schätzen Sie das ein? Dann noch eine Frage zu Q2, zu den NatCat-Schäden. Können Sie etwas genauer sagen, was denn wie viel gekostet hat, hier diese Überschwemmungen in Europa? Sollen ja der größte Schaden gewesen sein bei der Hannover Rück. Gestern hat überrascht, dass bei denen die Waldbrände ganz arg reingeschlagen hatten in Kanada und dass bei denen mit Abstand der höchste Schaden war. Also wenn Sie da Summen nennen könnten, wäre das ganz toll. Und dann noch was zu Ihrem überschüssigen Kapital. Was haben Sie denn vor? Im Moment trennen Sie sich von Geschäften. Haben Sie denn auch Zukäufe in Sicht in diesem Jahr? Oder und zwar auch in größerem Ausmaß? Oder können sich die Aktionäre nächstes Jahr dann auf einen großen Aktienrückkauf einstellen?
Gut, Herr Weyer, die 10,8 Milliarden Operating Profit ist die Analystenschätzung, die wird sicher durch das zweite Quartal beeinflusst werden. Diese Zahl lag ja gestern noch nicht vor. Ist die immer noch erreichbar? Wir halten unseren Range unverändert. Und natürlich, genauso wie ein Quartal sehr schwach laufen kann, kann es auch sehr, sehr gut laufen. Ich glaube aber, wenn wir mit den 10,5 als Richtung das Jahr abschließen, ist das mit den Veränderungen und auch mit den Korrekturen, die wir vornehmen, glaube ich, sehr, sehr gut gelaufen. Ja, bei uns sind auch einzelne Schäden, die eher überraschen, die größten Schäden im Quartal geworden. Das ist an erster Stelle als Einzelschaden ein großer Hagelsturm in Texas zu nennen. Mhm. Das hatte ich eben ganz vergessen, wir hatten ja auch noch ein kleines Erdbeben in Japan, das hat uns aber nur 20 Millionen gekostet. Und dann waren es halt dieser Sturm in Europa Ende Mai, der hat mit 100 Millionen den größten Einzelbetrag gebracht und die Alberta Wildfires ist bei uns gut 40. Dann gab es noch weitere Stürme im Juni in Deutschland 50 und dann in Benelux auch nochmal 70, 80. Und dann kommt eben hinzu eine Vielzahl von diesen kleinen lokalen Überflutungen und Gewitterstürmen, die nicht unter Naturkatastrophen laufen, die mal schnell am Wochenende in einem Ort 10 Millionen gekostet haben. Das ist aber nicht sozusagen eine Naturkatastrophe, das war einfach nur ein teures Wochenende. Und das muss man halt, wir sind mehr Frequenz betroffen. Ich glaube, unsere externen Rückversicherer haben so gut wie gar nichts davon übernommen.
Okay. Den Hagelsturm, hatten Sie da auch nur eine Summe genannt?
Ja, fürs Halbjahr war es 100. Das war eine sehr exotische Sache, weil der gleiche Ort in Texas ist im März und im April getroffen worden. Und wir hatten, glaube ich, zweimal ungefähr die Hälfte von den 100. Das war schon sehr ungewöhnlich, dass so ein schwerer Hagel den gleichen Ort im kurzen Abstand zweimal trifft. Ich glaube, also insgesamt hat die Versicherungsindustrie $1 Milliarde für diesen Hagelschaden bezahlt. Das ist schon ein größerer Hagel.
Danke.
Wir nehmen nun die nächste Frage.
Entschuldigung, Frau, die Dame, der Herr Weyer hatte noch eine dritte Frage, wenn wir die beantworten dürfen. Es ging nämlich um das Thema Zukäufe. Herr Wemmer hatte schon gerade angesetzt. Da gilt unsere bisherige Politik weiter. Wir gucken sehr intensiv um, ob es für uns passende Konsolidierungschancen gibt. Unsere starken, insbesondere Sachversicherungseinheiten auszubauen, da gelten bestimmte Voraussetzungen für. Haben wir Synergien? Passt das strategisch dazu? Haben wir das Management-Team, das zu implementieren? Und über die nächste Zeit werden sich sicherlich einige Chancen bieten. Mittlerweile konsolidiert sich auch der Markt in der Asset Management Industrie. Wir gucken uns das nach wie vor sehr intensiv an, aber es muss genau passen. Und dann werden wir uns dazu engagieren. Wenn wir nichts kaufen, das war eigentlich Ihre zweite Frage zum Thema Kapital im Hinblick auf die Analystenfragen, die wir immer kommen, die kommen auch heute Nachmittag. Was machen wir denn mit dem überschüssigen Kapital? Wir haben ja, Herr Dickmann und Herr Wimmer haben vor 2,5 Jahren kommuniziert, dass wir im Jahr brutto ungefähr eine Milliarde ansammeln für M&A, und wenn wir das Kapital nicht nutzen, werden wir es spätestens im nächsten Jahr an unsere Aktionäre zurückgeben. Da gibt es verschiedene Methoden, um das zu tun, zum Beispiel einen Aktienrückkauf. Aber das haben wir versprochen, und wenn wir nicht investieren und nicht kaufen, werden wir unser Versprechen halten.
Und es gibt beide Möglichkeiten, auch Sonderdividende wäre denkbar.
Also wir legen uns von den Methoden nicht fest, aber Herr Wimmer ist da der bessere Experte.
Ja, das ich glaube, die Methode werden wir dann noch im Endeffekt festlegen. Es hängt doch immer von der Größe der Zahl an ab.
Wie groß ist die Kriegskasse jetzt gerade?
Ich glaube, es sind immer noch knapp gut 2,5 bis 3 Milliarden.
Okay, danke schön.
Danke schön, Herr Weyer. Entschuldigung, zurück zu unserer Moderatorin.
Danke. Unsere nächste Frage kommt von Madeleine Nissen, The Wall Street Journal. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, die Herren. Ich habe nochmal eine Frage zu der Prognose. Habe ich Sie da vorhin richtig verstanden, dass Sie ganz glücklich wären, die 10,5 Milliarden zu erreichen? Dann würde ich gerne zu PIMCO zwei Fragen stellen. Sie haben da ja die Führung ausgewechselt. Das heißt, ein Weiter-so wird es und soll es nicht geben, sonst hätte ja auch der alte Vorstand bleiben können. Was soll sich denn genau ändern? Und jetzt nochmal zu den Abschlüssen bei PIMCO. Also ich habe mir 19 Milliarden notiert und nicht 18 Milliarden, wie vorhin gesagt. Können Sie das nochmal konkretisieren bitte? Und die 17 Milliarden, können Sie selber sagen, wer die abgezogen hat? Wir müssen es immer im O-Ton haben bei uns. Und als letzte Frage Brexit, da habe ich noch den letzten Call in Erinnerung. Da war der Tenor, naja, es kommt, wie es kommt. Und es war ja auch wirklich sehr knapp letztendlich. Auch wenn es viele überrascht hat, waren ja vorher die Vorhersagen knapp gewesen, ob es dazu kommt oder nicht. Müssen Sie sich vorwerfen, da sich nicht ausreichend vorbereitet zu haben, vor allem auch mit der Milliardenabschreibung auf die Aktien wegen der Kursschwankungen nach dem Brexit? Danke.
Gut, also ich denke, die 10,5 Milliarden ist sicher ein sehr guter Basiswert für die Erwartung, und wenn es besser rauskommt, kommt halt besser raus. Aber die 10,5 ist der Midpoint unseres Outlooks, und an dem halten wir unverändert fest. Ich nehme vielleicht die Brexit-Frage zuerst. Ich glaube, wir haben uns gut vorbereitet auf den Brexit. Das sehen Sie an der unveränderten Solvenz. Wir haben die Positionen gehedged, wo wir Sorge hatten, dass Sie, falls die Brexit-Entscheidung negativ wird, wie sie dann rausgekommen ist, uns treffen würde. Also wir haben alle offenen Pfundpositionen, die in anderen Währungsbilanzen waren, gehedged. Wir haben gewisse Aktienpakete gehedged und auch verschiedene Credit Spreads Movement vorher abgehedged. Insofern sind wir von der Bilanz sehr gut rausgekommen. Wir haben auch ist der Wert unseres Aktienbestandes insgesamt, der hat sich auch sehr gut gehalten in dem zweiten Quartal. Wie gesagt, das Accounting unterscheidet aber zwischen, bei fallenden Kursen muss man halt entweder, wenn der Kurs 20% gefallen ist oder wenn die Aktie vorher schon mal eine Abschreibung hatte, muss man sofort weiter abschreiben. Diese Abschreibungen ist ja eine Realisierung, auch wenn man die Aktie noch behält. Die hätten wir natürlich ausgleichen können, indem man die anderen Aktien, die gestiegen sind, noch im Juni verkauft hätte um einfach ein nettes Net Income zu zeigen. Das wäre aber unökonomisch gewesen, da wir davon ausgegangen sind, dass die Aktienerholung nach der Brexit-Turbulenz weiter anhält. Deswegen haben wir jetzt keine Kosmetik unseres Reingewinns fürs zweite Quartal betrieben, sondern haben die ökonomisch sinnvollen Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, dass man, wenn man in Aktien investiert, muss man nicht immer nur Quartalskosmetik betreiben, sondern schauen, dass man langfristig Returns erwirtschaftet, denn die brauchen wir für die Kunden, aber auch für den Aktionär. Und zum PIMCO-Wechsel?
Ja, ich übernehme gerne, Herr Wemmer, vielen Dank. Also wichtig ist sozusagen der Prozess. PIMCO wird geführt von 60 Partnern. Die Partner gemeinsam mit uns gehen in einen Prozess zu der Frage, was die Führung, die Initiative ging ganz eindeutig von den Partnern aus mit der Frage, wie sieht die Zukunftsstrategie des Unternehmens aus in Richtung von mehr alternativen Anlagen, mehr Internationalisierung, dann auch das Führungsteam zu verjüngen. Herr Hodge hat ja eine lange, lange, sehr erfolgreiche Karriere bei PIMCO hinter sich und hat von sich aus gesagt, es ist Zeit für eine Veränderung, um das auch mal klar zu sagen. Wir haben großes Vertrauen und es war auch eine Übergangsphase, eine ganz schwierige Übergangsphase. Wenn nach 30 Jahren der Gründer über Nacht im Wesentlichen vom Hof geht, dann ist das für so eine Partnerschaft nicht nur ökonomisch, sondern auch emotional, kulturell sehr, sehr schwierig. Und nach einer Phase der Beruhigung und Stabilisierung ist es dann auch folgerichtig, dass sich das Unternehmen Gedanken macht, gemeinsam mit uns, wie sieht die neue Strategie aus und was braucht man dann für Fähigkeiten. Und wir sind deswegen sehr froh, dass Manuel Roman zu uns gestoßen ist. Und das war ein, wie man im Englischen schön sagt, unanimous vote der Partnergruppe, von uns sehr stark unterstützt. Und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Und jetzt geht das Team daran, die Strategie zu aktualisieren und konsequent umzusetzen. Also da war nichts Disruptives, im Gegenteil, sehr sorgfältig geplant, sehr vertrauenswürdig im Umgang. Und jetzt müssen wir halt arbeiten. Was vollkommen klar ist, meine Damen und Herren, ist, dass nicht nur in der Lebensversicherung, sondern auch im Asset-Management-Geschäft die Geschäftsgrundlagen sich aufgrund der Manipulation von Zinsen und der Kapitalmärkte durch die Zentralbank fundamental verändert. Wir bekommen erheblichen Kostendruck, wir haben eine enorme Verschiebung im Anlageverhalten. Das geht nicht nur hin zu passiven Anlagen, sondern auch zu lösungsorientierten Anlagen. Und da werden wir uns sehr erfolgreich weiterentwickeln und dazu brauchen wir auch das entsprechende Team. Und deswegen, Herr Roman ist da, das war viel vertrauensvolle Arbeit und jetzt geht's los.
Frau Nissen, Ihre Frage zu den Abflüssen. Wenn Sie auf Seite 27 schauen, wir haben 19 Milliarden insgesamt im Asset Management Segment.
Ach ja,
eine Milliarde Abfluss ist AGI, 18 ist PIMCO und die 18 bei PIMCO gliedern sich in 17 für einen Einzelkunden und 1 für alle anderen Kunden. Und den Namen des Einzelkunden kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich wüsste ihn zwar, aber es geht trotzdem nicht.
Ich hoffe, dass Sie ihn wissen. Danke.
Ja, ich hoffe, wir haben damit Ihre Fragen beantwortet.
Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, zur Erinnerung drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen nun die nächste Frage. Oliver Süß von Bloomberg, bitteschön.
Dankeschön, schönen guten Morgen. Ich hätte noch ein paar kleinere Fragen. Zum einen, Herr Wemmer, Sie hatten gesagt, der Korea-Verkauf wird sich wohl in den nächsten Monaten realisieren. Sie hatten auch in der Pressemitteilung das alles ein bisschen vage formuliert, wie ich fand. Heißt es, es kann auch sein, dass es nicht zu einem Abschluss kommt. Dann die zweite Frage, die ich hätte, wäre noch zu PIMCO. Wenn man jetzt die ganzen Effekte, die Sie gesagt haben, fürs zweite Halbjahr auf der Kostenseite zusammenrechnet, also Rückgang des Bonusprogramms, vielleicht höhere Performance-Fees, reicht es denn schon alleine, um unter die 60% zu kommen oder kann es auch sein, dass man noch auf der Kostenseite mehr machen muss? Und dann noch zu Auslandsgeschäften. Es gab mal im März oder April eine Meldung, dass die Allianz kurz davor steht, Portfolien in Italien zu verkaufen. Können Sie dazu vielleicht was sagen? In Indien steht die Verlängerung des Joint Ventures jetzt auch schon seit einigen Monaten an. Was ist denn da so der Stand der Dinge? Und generell gibt es denn weitere Portfolio-Anpassungen, die noch anstehen? Und allerletzter Punkt noch, den wollte ich auch noch schnell loswerden. Der Herr Buber von der AXA hatte erst vor 2 Tagen gesagt, was so M&A angeht, die Preise wären immer noch sehr hoch und er sieht es eigentlich als recht schwierig an, weitere Übernahmen zu tätigen. Was begründet denn Ihren etwas größeren Optimismus, den ich da jetzt auch aus Ihren Worten so herausgehört habe, Herr Bethe? Vielen Dank.
Ja, dann fange ich mal an, Herr Süß, guten Morgen. Ja, das kommt immer drauf an. Also es ist sicherlich richtig, was Herr Buber gesagt hat, dass auch durch die Tatsache, dass nach wie vor sehr viel Geld in Aktien geht, weil die Alternativanlagen unattraktiv sind, dass viele Unternehmen sehr teuer sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man durch den Druck auch von der Kapitalanlageseite, durch den Druck durch Solvency II, insbesondere in Europa, und den starken Veränderungsdruck durch Technologie, denken wir nur an die erforderlichen Investitionen für Digitalisierung, dem einen oder anderen Wettbewerber die Luft ausgeht. Und das kann man begrenzt lange durchhalten. Oder man kann sagen, wir suchen uns einen strategischen Partner, der uns hilft. Das ist übrigens nicht nur ein Thema in Europa, das ist weltweit der Fall, dass die Minimumanforderungen an Skalen derzeit wachsen. So, das ist jetzt also keine Frage, passiert das in den nächsten Wochen, sondern wir rechnen damit, dass in den nächsten Jahren es zu einer Konsolidierung kommt. Gucken Sie sich mal alleine an, wie viel Versicherer es noch in unserem Land gibt hier. Und da wird es sicherlich zu einer Verdichtung kommen. So, das zweite Thema ist Indien, was Sie angesprochen haben. Wir haben Indien ist ein sehr, sehr attraktiver Markt und wir haben uns in diesem Land, seitdem wir 2001 angefangen haben mit Bajaj, da sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben allerdings mit unserem Partner eine sehr intensive Diskussion zu der Frage, wie denn unser Joint Venture in Zukunft geführt werden muss. Denn es gibt ja die sogenannte Indian Control Clause. Das heißt, wie läuft das? Wir haben sehr viel Kapital investiert in diese Gesellschaft. Und die zweite Frage, die wir haben, wenn wir unsere Kapitalbeteiligung verändern, das war in der Zeit von 26 zum Beispiel auf 49%, zu welchen Preisen passiert das denn? Denn es hat verschiedene Gesetzesänderungen gegeben und wir glauben daran, dass unser Originalvertrag, den wir abgeschlossen haben, als wir das Joint Venture aufgestellt haben, gilt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das kann auch in einer Partnerschaft passieren und dann müssen wir das halt klären lassen. Denn es geht hier um sehr, sehr große Geldbeträge und das ist vollkommen normal, dass beide Seiten hier ihre Interessen vertreten. Trotzdem ist das Geschäft an sich sehr erfolgreich und wir werden in Indien weiter investieren. Das wäre es, glaube ich, von der Seite. Ich glaube, Sie hatten noch irgendwas zu Italien gefragt. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ich erinnere mich gerade nicht dran.
Ja, gerne. Da gab es mal, glaube ich, im März oder April eine Meldung, dass die Allianz da erwägt, ein Portfolio zu verkaufen, was ja generell Ihre Strategie schon ist. Da so ein bisschen.
Ja. Genau. Ja. Ach so, vielen Dank für die Erinnerung. Also es geht um das Thema Lebensversicherungsbestandsgeschäft. Wir haben ja Korea, wenn wir gleich noch ansprechen zum Prozess, auch in Taiwan ein Portfolio verkauft und wir möchten gerne in anderen Bereichen, dort wo das möglich ist und wir der Meinung sind, es gibt bessere Eigentümer als die Allianz im Management von bestimmten langfristigen Zinsportfolios, würden wir das gerne machen. Wir prüfen das in mehreren Ländern. Wir haben auch in Europa, wir haben aber in keinem einzigen Land bisher einen solchen Abschluss getätigt. Das muss natürlich für beide Seiten Sinn machen und auch für unsere Kunden. Also in Italien haben wir das ein oder andere angeschaut, bisher hat sich aber nichts Konkretes ergeben. Damit würde ich an Herrn Wimmer übergeben zum Thema PIMCO und Korea.
Gut, Transaktionen im Versicherungsgeschäft unterliegen natürlich grundsätzlich immer den Genehmigungen der beteiligten Aufsichtsbehörden und das ist je nach Markt sind die Prozesse natürlich unterschiedlich lang und kompliziert. Wenn wir Korea buchen als Held for Sale Asset, wie die Nomenklatur besagt, müssen wir den Verkauf innerhalb von 12 Monaten abgeschlossen haben. Dadurch, dass wir diesen Wechsel vorgenommen haben, haben wir also schon die Überzeugung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, sehr hoch ist. Aber es ist natürlich nicht abgeschlossen, sonst hätten wir es ja als abgeschlossene Transaktion gebucht. Das können wir nicht, weil dafür eben die regulatorischen Genehmigungen vorliegen müssen. Das Cost-Income-Ratio von PIMCO, da haben Sie schon recht, im zweiten Halbjahr sind immer mehr Performance-Fees und da sind wir, glaube ich, schon auf einem guten Kurs Richtung 60% Cost-Income-Ratio. Ja, also keine weiteren Maßnahmen sind jetzt erstmal kurzfristig geplant, außer dass wir natürlich mehr und Geschäft in Zukunft wieder machen wollen, hat ja Herr Bethe gerade erläutert.
Ja, Herr Süß, waren das Ihre Fragen?
Ja, wunderbar, herzlichen Dank.
Meine Damen und Herren, wir nehmen die nächste Frage. Herbert Frommel, die Deutsche Zeitung.
Deutsche Zeitung. Herr Frommer, haben Sie gewechselt?
Herr Frommer, Ihre Leitung ist geöffnet.
Ja, hören Sie mich?
Ja. Ja.
Können Sie mich hören?
Ja.
Ja, gut. Die Abwicklungsquote in Schadenunfall ist stark hochgegangen im zweiten Quartal. War das auch eine bewusste Entscheidung, um die Combined Ratio so zu halten, wo sie ist? Zweite Frage, Kostenschadenunfall hoch, immerhin 0,6 Prozentpunkte, fand ich viel. Woran liegt das bei eher bescheidenem Wachstum? Die AGCS, da ist ein starker Rückgang im eigentlichen Wachstum. Das wird Energie genannt und Luftfahrt, können Sie sagen, ob sich da aus Märkten ganz zurückziehen. Schließlich noch die Lebensversicherung Deutschland, dieser 175% Zuwachs im operativen Gewinn. Wie erkläre ich das meinen Lesern? Warum ist das so? Und in dem Zusammenhang, Sie haben von europäischen Märkten gesprochen, wo Sie über Bestandsverkäufe nachdenken. Deutschland scheint da so ein bisschen immun zu sein. Nach dem Motto, hier denken wir gar nicht mal dran, sagen die deutschen Manager da. Warum ist Deutschland da immun? Warum gibt es hier keine Bestände, die man verkaufen könnte? Und das waren die Fragen.
Gut, wie immer sehr präzise, Herr Frommel. Die Abwicklungsquote 6,5 Prozentpunkte ist in der Tat für ein einzelnes Quartal sehr hoch. Wir haben gegenüber den früheren Jahren angefangen, unsere aktuariellen Reviews gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen. Die Allianz war traditionell immer sehr sozusagen jahresendlastig mit drittes oder viertes Quartal, wo immer die großen Beträge kamen. Wir haben das jetzt gleichmäßiger verteilt. Und wenn Sie den Vorjahresvergleich machen, wir hatten im letzten zweiten Quartal noch 165 Millionen Nachreservierung bei Fireman's Fund. Die USA steht halt dieses Jahr mit null im zweiten Quartal. Insofern, wenn Sie die 165 Millionen schon mal von Minus auf Plus rechnen, dann kommen Sie schon auf eine deutlich höhere Abwicklungsquote. Und wir hatten sehr viele positive Einzelschäden, auch im Property-Bereich, die im zweiten Quartal geschlossen wurden. Daher kam auch viel Abwicklungsergebnis. Aber die Quote ist sicher nicht jetzt ein Forecast, dass die dauerhaft ist, sondern die Quote wird sich übers Jahr wieder normalisieren, allerdings sicher höher herauskommen als die 3%, die wir früher immer genannt haben fürs Jahr. Insgesamt bleiben netto, haben Sie richtig gerechnet, ist die Schadenkostenquote 0,6 Punkte hoch. Wir haben in den Kosten investieren wir natürlich auch in die Renewal-Agenda, das dürfen Sie nicht vergessen. Und wir wussten Anfang des Jahres, welche Märkte schwächer werden, also eben wie Kreditversicherung und AGCS. Wir hatten uns allerdings eine schnellere und stärkere Erholung zum Beispiel in Lateinamerika erhofft, so dass wir in unseren Rechnungen eigentlich davon ausgegangen waren, dass wir im zweiten Quartal da eher auf Richtung Nullveränderung kommen. Lateinamerika, insbesondere die wirtschaftliche Situation in Brasilien, ist nach wie vor sehr schwierig und damit wird sich da die Erholung der Schadenkostenquote wohl weiter verzögern. AGCS zieht sich aus keiner Linie heraus, sondern es wird aber halt versicherungstechnisch korrekt bei einzelnen Produkt angeboten, wenn der Kunde halt zu aggressive Preisvorstellungen hat oder der Makler, dann werden wir das Geschäft halt nicht zeichnen. Es geht also um Underwriting Disziplin und nicht das Aussteigen von Märkten. Der Anstieg bei der Allianz Leben, das betrifft die Kunden weniger, deswegen brauchen sie den Kunden gar nicht zu berichten, sondern die Vergleichsbasis im zweiten Quartal 15 war ein sehr niedriges Ergebnis. Wir hatten, weil es halt komplizierte Unterschiede gibt zwischen den lokalstatutarischen Gewinnberechnungen, woraus sich die Gewinnbeteiligung der Kunden ergibt, und den IFRS-Zahlen, die ja sehr stark auch immer über die Markt-to-Markt-Bewertung der Derivative beeinflusst sind, die ja für den Kunden und für die statutarische Rechnung gar keine Rolle spielen, hatten wir technisch im zweiten Quartal letzten Jahres einen minimalen Aktionärsanteil, ich glaube nur 1 oder 2 Prozentpunkte, und wir sind dieses Jahr wieder auf dem normalen sozusagen Jahresdurchschnitt, was auch der HGB-Aufteilungsquote zwischen Aktionär und Policyholder entspricht. Und insofern ist das mehr ein technischer Effekt, als jetzt, dass wir den Kunden Geld wegnehmen, falls das Ihre Frage war. Habe ich alle Punkte getroffen oder fehlt noch was?
Die Bestandsübertragung von deutschen Beständen.
Warum sollten wir das machen? Unser Return on Equity in Deutschland ist sehr hoch. Das Geschäft ist in eine Gesamtbilanz eingebettet. Wir haben eine sehr gute Solvenzquote im deutschen Geschäft. Der Neugeschäftsmix wird die Bilanzstärke mittelfristig noch stärker akzentuieren. Also wüsste ich gar nicht, was sollte uns dazu veranlassen, darüber nachzudenken.
Dankeschön.
Wir nehmen nun unsere nächste Frage. Ulrike Dauer, Dow Jones, bitteschön.
Ja, das muss aber dann eine ganz schnelle und die allerletzte sein.
Die allerletzte. Ich fasse mich kurz. Ich habe schon alles auch beantwortet bekommen. Dankeschön. Guten Morgen. Gesamtschäden zweites Quartal. Also mir fehlt immer noch so eine Hausnummer, wenn Sie auch die man-made claims dazu rechnen. Was ist die Zahl fürs zweite Quartal insgesamt, wenn man alles berücksichtigt und dann die Vorjahresquartalzahl? Machen wir es ganz kurz. Danke.
Gut, wir hatten 500 war CAT. Die Vorjahres-CAT-Zahl bin ich mir jetzt als absolute Zahl. Ja gut, können wir ungefähr auf der Seite gucken.
Ich glaube 122 wurde mir heute Morgen
122 kann sein. Und dann kommen noch hinzu, dass wir rund 200 Millionen mehr als vor Jahresquartal in anderen Manmade hatten. Wobei total Manmade haben wir ausgewiesen mit 4,5 Prozentpunkten.
Was ist denn das absolut?
Das ist absolut nochmal 500.
Also... 1 Million.
Ja, es kommt jetzt immer, wollen Sie relativ zum Vorjahr, total, ist natürlich...
Absolut und vergleichend Vorjahr, also 1 Milliarde insgesamt?
Davon eine Milliarde insgesamt, es ist sogar ein bisschen mehr. Das ist in absoluten Zahlen, denken wir hier so selten bei den Schadenkostenquoten, ja. Werde ich das nächste Mal mehr vorbereiten. Da sind wir eher bei 1,2 im Total und letztes Jahr 600. Also es sind 6.
Verdoppeln.
Ja, es ist ungefähr das Doppelte. 600 aufs Doppelte.
Gut. Also Quartalsbasis, ne?
Genau.
Quartalsbasis, ja.
Super, Dankeschön.
Ja, jetzt machen wir noch eine Frage und dann, wenn Sie einverstanden sind, machen wir. Ja, dann vielen Dank, Frau Dauer. Dann nehmen wir jetzt die letzte Frage.
Unsere nächste Frage kommt von Jonathan Gold, Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Gelegenheit. Es geht um Asset Management. Ich mache das kurz. Frau Hunt hat in einem Zeitungsinterview gesagt, dass sie erwartet, mehr involviert zu sein mit Asset Management in der Zukunft. In der Vergangenheit hat Allianz gesagt, dass PIMCO zum Beispiel mehr Erfolg hat, weil die Allianz so ein Arms-Length-Relationship hatte. Ich wollte fragen, wie sieht die, gibt es so neue Grenzen, die definiert werden zwischen Allianz und PIMCO? Und was sind die Vorgaben für Frau Hunt und Herr Roman? Vielen Dank.
Ja, Also vielen Dank, Herr Gold, für die Frage, weil das handelt sich da, glaube ich, um ein Missverständnis, was passiert. Es geht um intensivere Zusammenarbeit und nicht um wir mischen im Tagesgeschäft mit bei PIMCO. Also vielen Dank, dass ich die Chance habe, das klarzustellen. Und die Zusammenarbeit kann man in verschiedenen Beispielen analysieren. Das erste ist zum Beispiel in den USA, wenn AZ Life neue Produkte auflegt, dann werden unsere Asset Manager systematisch involviert in die Definition der Fonds, die für unsere Kunden zur Verfügung stehen. Und da hat PIMCO schon in den letzten 18 Monaten eine immer stärkere Rolle gespielt, nicht nur in der Zurverfügungstellung der Fonds, sondern auch mit im Design der Produkte. Das heißt, die intensive Zusammenarbeit bedeutet, wir nutzen stärker das Know-how von PIMCO für die Strukturierung unserer Produkte, zum Beispiel in der Lebensversicherung. Wir arbeiten auch enger zusammen in Lösungen für institutionelle Kunden, die zum Beispiel Pensionen ausfinanzieren müssen. Das kann sein, dass ein internationaler Konzern zum Beispiel in Deutschland dafür eine Lebensversicherungslösung sucht und in einem anderen Land aufgrund veränderter regulatorischer Bestimmungen eine Fondslösung sucht. Und da wollen wir in Zukunft über die einzelnen Gruppen und Ländergesellschaften hinweg intensiver zusammenarbeiten. Und da ist, glaube ich, auch PIMCO sehr einverstanden, denn wir können zum Beispiel in Europa PIMCO sehr viele Kundenzugänge schaffen, sehr viele Geschäftschancen ermöglichen. Zum Beispiel der Bankensektor in Europa wird sich weiter restrukturieren. Man muss sich um die sogenannten Non-Performing Loans kümmern. Und da haben wir gemeinsam einen besseren Zugang zu den Kunden und zu den Chancen für neue Lösungen, als wenn wir das einzeln machen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, wir werden uns überhaupt nicht in das Tagesgeschäft und wie wird jetzt ein Fonds gemanagt einmischen. Das war damit nicht gemeint. Ich hoffe, ich konnte damit diese Frage klären.
Ja, vielen Dank. Darf ich noch eine ganz kurze Frage? Terroranschläge in der letzten Zeit, haben Sie auch Schäden gehabt dadurch? Haben Sie etwas bezahlt? Oder?
Wir haben einen minimalen Anteil über den Terrorpool in Belgien an den Events am belgischen Flughafen vor einigen Monaten.
Ja, und in ein paar Kleinigkeiten, aber wirklich nicht materiell in der Türkei, wo wir unsere Kunden sofort und auch generös geholfen haben. Es war auf unsere Verantwortung. Aber es war nicht bisher nicht materiell. Sehr gut. Hilft Ihnen das? Dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und beim nächsten Mal scheint hier wieder die Sonne. Vielen Dank.
Wiederhören.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.